Hi, ihr hört Unter Mördern, Leben im Gefängnis. Ein Podcast von Katja Füchsel und mir, Theresa Sickert, für RBB und Tagesspiegel. Heute wechseln wir die Perspektive zu denen, die die Macht und die Schlüssel haben. Das ist Folge 5 von 8, das Gute im Bösen.
Das war ein Jugendlicher, ziemlich kräftig gebaut. Er hat viel Sport gemacht. Also jetzt kein Anabolika-Hirsch, aber schon sehr kräftig. Der war so zwischen 16 und 17 und saß wegen Totschlages, weil er seine Freundin im Streit mit dem Kissen erdrückt hat. Die war dann sofort tot. Er war selber durch die Tat sehr traumatisiert.
Das ist Pia André, 47 Jahre alt und Psychologin, die Chefin von Haus 5 der JVA Tegel. Ihr habt sie in den vergangenen Folgen schon ab und zu gehört. Über wen spricht sie hier, Katja?
Sie erinnert sich hier an einen Gefangenen Ende der 90er Jahre. Und damals war sie noch Studentin und hat im Jugendvollzug ein Praktikum gemacht. Und das war also ganz am Anfang ihrer Karriere. Und dieser eine Gefangene wird Pia Andrés berufliches Leben nachhaltig prägen.
Also es war jemand, der in der ehemaligen DDR aufgewachsen ist, aus gut bürgerlichem Hause, kein Migrationshintergrund, groß, kräftig, eine Brille und war im Auftreten immer eher verlangsamt, sehr, sehr ruhig, also überhaupt nicht impulsiv oder hektisch, sondern eher ein bisschen lethargisch, so ein ganz ruhiger Zeitgenosse. Was natürlich zu diesem Anlassdelikt auch so überhaupt nicht gepasst hat. Die hatten auch beide ein kleines Kind und da haben dann Überforderungsgefühle und sowas dann mit einer Rolle gespielt. Aber man konnte sich diesen, ich sag mal, sanften Riesen, so wie der auftrat, kaum vorstellen, wie der dann ja die Energie aufgebracht hat, da seine junge Freundin zu töten. Der war teilweise auch suizidal, hatte Albträume, hat die Freundin immer noch, nachts hat sie ihn besucht und ist dann auch medikamentös behandelt worden.
Es geht diesem jungen Mann also wirklich elend mit seiner Tat.
Ja, der kommt ohne Antidepressiva gar nicht durch den Haftalltag. Und trotzdem legt der Mann dann eine Bombenentwicklung hin. Also der macht eine Ausbildung, der erhält auch früh Lockerungen. Und für Pia André ist es ganz toll, als Praktikantin ihn dabei zu begleiten. Alles läuft super. Nach 2/3 der Strafe wird der junge Mann entlassen.
Ist aber kurze Zeit später mit einem Raubüberfall rückfällig geworden. Wo nun nichts darauf hingedeutet hat, weil der hat vorher keinen Eintrag im Bundeszentralregister gehabt, keine Vorstrafen. Und da war es für uns eigentlich unerklärlich, wie das passiert ist. Der ist dann in die JVA Moabit in Untersuchungshaft gekommen, weil er dann mittlerweile schon Erwachsener war. Hab ihn dann da besucht. Und dann hat sich herausgestellt, dass er aus seiner Sicht, wir ihn mit dieser guten Prognose und der vorzeitigen Entlassung total überfordert haben, dass er seine Schuld aus seiner Sicht noch nicht verbüßt hat. Dieser junge Mann hat mich so beeindruckt, der war dann auch froh, der hatte nochmal, glaube ich, 8 Jahre wegen schweren Raubes gekriegt und hat dann auch formuliert, ich hoffe, dass nach Verbüßung dieser Haftstrafe auch für mich dann gut ist, dass ich genug Vollzug gemacht habe. Und dann bin ich in mein Studium zurückgegangen und habe gesagt, Menschen wie den möchte ich mehr auf meinem beruflichen Weg begleiten.
Was fasziniert Sie denn an diesen Menschen?
Ihre Lebensgeschichten. Also die Männer berühren sie und auch ihre Lebensgeschichten. Und sie sagt sogar wortwörtlich, sie hat ihr Herz an den Vollzug verloren und an seine Gefangenen. Sie will denen helfen. Sie will, dass diese Männer wieder glücklich werden und ein straffreies Leben führen können. Pia André glaubt an das Gute im Menschen.
Nach 18 Jahren in der JVA Plötzensee kommt sie 2020 in die JVA Tegel. Aber hier weht ein rauer Wind, rauer als in Plötzensee. Kann Pia André den Glauben an das Gute im Menschen wirklich durchhalten, unter lebenslänglich verurteilten Mördern, Dealern und Vergewaltigern?
Schön, Sie zu sehen.
Ja, gleichfalls. Dass dieser Ausflug heute klappt, das freut mich sehr. Wir sind auf Aufnahme.
Ich wollte nur fragen, können wir noch kurz bei Stork anhalten? Dann können wir eine kleine Schokolade mitbringen.
Es ist der 17. Mai 2024. Es ist 12 Uhr, ich hole Pierre-André ab am Tor 1 vor der JVA Tegel. Wir wollen Ludwig Kubisch im Haftkrankenhaus besuchen.
Ihr erinnert euch, das ist der nette ältere Herr aus der letzten Folge, der auf einen Pflegeplatz in Freiheit wartet.
Eigentlich macht sie das nicht so oft, also jemand im Krankenhaus besuchen.
Aber Herr ist ja nun schon ein bisschen älter und ein bisschen länger weg und dann besuche ich ihn auch mal.
Es ist ein heißer Tag. Wir laufen über den Parkplatz zu ihrem Auto. Wir fahren los, kurzer Stopp beim Werksverkauf eines großen Schokoladenherstellers. Der liegt genau quer gegenüber von der Anstalt. Und da versorgt sich eigentlich das halbe Personal der JVA mit Süßkram.
Da müssen wir jetzt was aussuchen, was angemessen ist. Kein Merci, nichts, wo Herzchen drauf sind, aber irgendwas Nettes.
Warum dürfen da keine Herzchen drauf sein?
Nö, weil das unangemessen rüberkommen könnte. Deswegen soll es eher was Dezenteres, Angemessenes sein. Toffifee könnte mit dem Karamell für die Dritten vielleicht auch ein bisschen schwierig sein, ne?
Ja, müsste er lutschen.
Ja, das wäre doof.
Pierre-André entscheidet sich dann so für kleine Waffelkugeln, einzeln verpackt in einer großen Tüte.
Normalerweise machen wir Gefangenen keine Geschenke oder bringen denen irgendwas Privates mit. Aber wie gesagt, wenn jemand schwer erkrankt im Krankenhaus liegt, machen wir da gerne mal im kleinen Rahmen eine Ausnahme. Gerade wenn er keine Angehörigen hat, die ihn besuchen, sind wir sozusagen dann auch Sozialkontakt und Besuch im Krankenhaus, wo er sich dann auch drauf freut. Und da ist dann so eine kleine Schokolade viel mehr wert, als es für uns da draußen dann wert wäre.
Ich finde es total süß, dass sie ihm eine Schokolade mitbringen will. Also gerade weil man von so, oder ich auf jeden Fall, von so Knastmenschen, ja, die dort arbeiten, irgendwie auch so ein Klischeebild im Kopf hat. Ne? So harte, vielleicht auch eher ein bisschen kühle Männer, die respekteinflößend aussehen. Warum macht sie das mit der Schokolade? Versteht sie das auch als Teil ihres Jobs oder ist es schon auch ein persönliches Anliegen?
Ich glaube sowohl als auch. Also sie glaubt, dass jetzt, weiß ich nicht, ein harter, unmenschlicher Vollzug keinen einzigen Menschen bessern kann. Und alle Erfahrungen und Studien geben ihr da auch recht. Aber es ist ihr auch ein persönliches Anliegen. Also sie glaubt an das Gute im Menschen und zum Beispiel einen Gefangenen als hoffnungslos abzustempeln, das verbietet sich ihr total.
Also es gibt gute und böse Handlungen, aber keine guten und bösen Menschen. Und gerade wenn Gefangene von sich selber das Bild haben, ein böser Mensch zu sein, dann sage ich denen auch, sie sind ein Mensch, der böse Dinge getan hat, aber kein böser Mensch.
Pierre-André, die sieht das so. Die Strafe, das ist die Unfreiheit, dass die Männer weggesperrt sind. 15, 20, 25 Jahre nichts selbst entscheiden können. Und sie hält nichts davon, die Männer im Gefängnis zusätzlich zu bestrafen, also sie zu schikanieren, herabzuwürdigen, zu demütigen.
Wir versuchen, die Gefährlichkeit zu reduzieren. Wir versuchen, die Gefangenen, wie wir so schön sagen, zu resozialisieren, also wieder in die Gesellschaft einzugliedern, die Menschen auch glücklicher zu machen. Weil ich sage auch immer, dass ein Mensch, der mit sich, seiner Persönlichkeit und seinen Lebensbedingungen zufrieden ist, begeht auch keine Straftaten.
Und mit diesem Anspruch tritt Pierre-André 2020 ihren Dienst in der JVA Tegel an. Damals ist sie noch skeptisch, ob sie da wirklich reinpasst.
Nun hat man von Tegel, große Anstalt, ganz andere Bilder und auch wenn man aus dem Vollzug kommt, Vorurteile im Kopf, nämlich dass es alles ein bisschen rauer und härter auch so zugeht.
Aber dann erlebt sie etwas, das ihre Meinung dazu ändert.
Das war hier jemand, der hier geputzt hat, unser Zentralreiniger. Und der ist wirklich emotional sehr vernachlässigt aufgewachsen, teilweise auf der Straße gelebt, Kindheit in Heimen verbracht und auch eine sehr massive Impulskontrollstörung hat, also sehr aggressiv gewesen ist. Wenn der dann auf der Station beleidigt, geflucht hat, seinen Haftraum zerdeppert hat und wirklich kaum noch erreichbar war, da hätte man eigentlich Gründe gehabt, den Gefangenen zu nehmen, 5 Mann und ab in den besonders gesicherten Haftraum wegen akuter Gefahr der Fremdverletzung. Und ich habe aber die Bediensteten gesehen, die das einfach schon kannten, die gesagt haben, so und jetzt gehen wir mal eine Runde spazieren, sind mit dem in den Freistundenhof gegangen. Der ist hier ein paar Runden gerannt, hat geflucht und war dann aber danach auch wieder beruhigt. Und es hat
ihn wesentlich mehr erreicht, als wenn man ihn jetzt noch in den besonders gesicherten Haftraum gebracht hätte, weil es das ist, was er nämlich kennt, dass auf ihn einfach immer mit Härte und Abwehr reagiert wird und hier alle Bediensteten mit sehr viel Fingerspitzengefühl umgegangen sind mit ihm.
Und Bier-André denkt sich in diesem Moment also, geht doch, man braucht nur das nötige Fingerspitzengefühl. Und das hat sie ja.
Ich mag Gefangene, die eine emotionale Bedürftigkeit mit sich bringen. Ich mag Gefangene, die Fragen an sich selber haben, wo man natürlich in die Behandlungsarbeit gut reingrätschen kann. Ich persönlich mag auch psychisch kranke Menschen. Ich bin Psychologin, das bringt das dann so mit sich.
Aber bei allem Fingerspitzengefühl, Jesus ist sie jetzt auch nicht.
Schwierig finde ich Gefangene, die sehr manipulativ sind, die sehr unecht sind, die nicht sehr authentisch sind. Und Gefangene finde ich schwierig, die so hohe sadistische Anteile haben, dass man da wenig eigentlich rankommt an die Straftatauseinandersetzung, die keine Motivation haben, eine Problemeinsicht zu haben, wenn zum Beispiel jemand sagt, nee, ich finde es legitim, Menschen zu töten.
Kaum vorstellbar, dass man mit solchen Menschen überhaupt arbeiten kann. Aber Angst hat Pierre-André trotzdem nicht.
Wie zeigt sich das?
Also, erstmal grundsätzlich. Haus 5 ist natürlich kein Bälleparadies. Also da zählt erstmal Sicherheit und Ordnung. Und wenn einer ständig querschießt, kann Pierre-André auch ganz anders. Die Anstalt, die sitzt ja immer am längeren Hebel. Und dann wird eben auch mal eine Lockerung ganz schnell gestrichen. Aber grundsätzlich setzt sie eben auf respektvollen Umgang und auf Vertrauen. Und zum Beispiel trägt auch niemand im Haus 5 eine Waffe. Es gibt auch keine Videoüberwachung auf den Fluren.
Aber es gibt ja auch Leute, die sagen, das ist riskant.
Ja, also zum Beispiel letztes Jahr, da hatten die eine Delegation aus Taiwan zu Besuch und die wollten sich also über den deutschen Strafvollzug informieren. Und die sind dann mit Pierre-André und ihren Bediensteten, auch junge Frauen, durchs Haus gelaufen. Und die haben also wirklich ihren Augen nicht getraut. Aber
weil es in deren Augen so lax war?
Total lax. Die Frauen in Jeans, jung, keine Waffen dabei. Grüßen die Gefangenen. Jeder sagt sich guten Tag. Also es waren Kulturunterschiede wirklich. Das waren Welten dazwischen, was die aus Taiwan kannten, wie man mit Gefangenen umgeht. Aber für Pierre-André ist das eben genau der richtige Weg. Und sie findet dann im Haus 5 schnell Verbündete für ihre Mission. Und weil das Personal es da genauso sieht wie sie, dass nämlich die Behandlung und die Betreuung der Inhaftierten im Vordergrund stehen muss im Vollzug. Und da ist zum Beispiel Denise Albrecht, eine junge Vollzugsbeamtin. Sie war früher als Gruppenbetreuerin auf der Station von Thomas Rung und Ludwig Kubisch eingesetzt. Und heute arbeitet sie in der Zentrale von Haus 5. Also sie leitet da die Schicht im Haus. Das heißt Organisation, Tagesablauf, Besuche, alles geht über ihren Tisch. Und auch Denise Albrecht steht eben voll hinter dem Konzept von Pierre-André.
Es funktioniert, weil wir vertreten einen ganz anderen Ansatz als wegsperren und dann ist gut. Wir versuchen mit den positiven Aspekten, die der Mensch mitbringt, die positiven Aspekte zu stärken, die zu schleifen und dass er mit denen arbeiten kann. Ne? Das ist, glaube ich, eine ganz hohe Kunst, die wir hier versuchen, dass wir mit Stärken arbeiten wollen.
Ganz genauso sieht es zum Beispiel auch die 30-jährige Sozialarbeiterin Laura Blanage, eine andere Verbündete von Pierre-André.
Und weißt du, was mir da auffällt? Schon wieder eine Frau. Also ist das jetzt Zufall, dass, ich sag mal in Anführungszeichen, die Frauen da den soften Vollzug machen? Oder ist das tatsächlich so, dass also das eher so der weibliche Ansatz ist, eben mit Gefangenen umzugehen?
Nee, das hat mit geschlechtsspezifisch überhaupt nichts zu tun. Also die meisten Vollzugsbeamten sind auch Männer und die sehen das ja ganz genauso. Das haben wir ja auch schon bei der Szene gehört mit dem Impulsgestörten. Es waren zwei Männer, die mit dem spazieren gegangen sind. Also das hat mit männlich-weiblich nichts zu tun. Tatsächlich gibt es natürlich unter dem Personal, da ist nicht jeder auf dieser vollmenschlichen Schiene. Da gibt es auch welche, die das manchmal ein bisschen härter angehen, aber das hat nichts mit Geschlecht zu tun.
Und was macht jetzt Laura Blanage innerhalb von Haus 5?
Sie betreut und behandelt im Prinzip die Insassen. Und sie trifft die Männer einmal in der Woche, manchmal auch zweimal in der Woche, redet mit denen über die Ziele, über den Vollzug, über die Behandlungen, die anstehen, über die Ausgänge, die anstehen. Teilweise begleitet sie die Insassen bei ihren Ausgängen zu den Familien oder ihren Freunden. Sie wertet dann Fortschritte aus, Rückschritte. Und sie ist auch die, die sich für Lockerungen oder gegen Lockerungen ausspricht.
Ich glaube, das, was man braucht für die Arbeit hier, ist auf jeden Fall ein positives Menschenbild. Also, dass man sich auf der einen Seite natürlich bewusst sein muss, dass man hier mit Menschen arbeitet, die in ihrem Leben einen sehr, sehr großen Fehler oder sehr, sehr große Fehler gemacht haben, dass sie erhebliche Straftaten begangen haben. Aber dass man auch ein Verständnis dafür bekommt, dass es nicht von Grund auf böse Menschen sind oder von Grund auf schlechte Menschen.
Oktober 2023. Das letzte halbe Jahr war schwierig für Pia André. Es sind viele emotional belastende Dinge passiert. Zwei Häftlinge geraten übel aneinander. Ein noch recht junger Bediensteter aus Haus 5 stirbt überraschend. Und ein Gefangener wird morgens tot in seiner Zelle gefunden. Er hat sich das Leben genommen.
Ein Gefangener, der eigentlich gut im Behandlungsprozess war, mit dem wir eine gute Perspektive hatten, der sollte in die Sozialtherapie verlegt werden und wir auch nicht das Gefühl hatten, dass er jetzt Suizidalität akut gerade eine Rolle spielt. Und er hat sich dann aber doch dafür entschieden, zu gehen. Dann gab es auch noch eine nicht unerhebliche Verletzung eines Mitinhaftierten durch Gefangene. Und das hat alle doch sehr betroffen gemacht, Bedienstete sowie Gefangene.
Das Haus 5, das musst du dir so vorstellen wie einen bis zum Rand gefüllten Topf mit vor sich hin brodelndem Wasser. Und die kleinste Temperaturschwankung kann das Ganze eben zum Überlaufen bringen. Und wenn Pia André und ihr Team das nicht rechtzeitig mitbekommen, wenn die Temperatur nicht gedrosselt bekommen, dann kann dieses empfindliche Gleichgewicht im Haus 5 ganz schnell kippen. Mhm. Zum Beispiel dieser überraschende Tod des Bediensteten. Das war natürlich ein Schock für alle Kollegen. Aber Pia André hat dann auch gleich eine Vollversammlung bei den LLern einberufen und die Gefangenen von diesem Todesfall unterrichtet. Und dieser Bedienstete, der war extrem beliebt, ein ganz menschlicher, zugewandter und ruhiger Typ. Also haben die Gefangenen dann für den Kranz gesammelt und in der Anstaltskirche einen Gottesdienst für ihn abgehalten. Und das gab es vorher wirklich noch nie.
Wie schön.
Ja, aber diese Anteilnahme der einen hat zu einer Lagerbildung im Haus 5 geführt, weil ein anderer Teil der Gefangenen eben meinte, was soll das? Also wieso jetzt hier eine Andacht für einen Bediensteten und auch noch mein weniges Geld dafür ausgeben? Nach einem toten Gefangenen kräht ja hier auch kein Hahn.
Ist das so, Katja?
Tatsächlich weiß ich von Andachten für auch andere Gefangene, auch von den Gefangenen. Aber die Anteilnahme bei diesem Bediensteten war schon extrem. Aber dass kein Hahn danach kräht, das würde ich jetzt nicht so sehen.
Und was bedeutet das nun für die Stimmung in Haus 5?
Pia André muss dann aufpassen, dass die Gefangenen sich nicht gegenseitig an die Gurgel gehen, weil die irgendwie uneins sind, wie mit diesen Todesfällen umzugehen ist. Und dazu kommt ja dann noch dieser Suizid. Und jeder Selbstmord führt den Gefangenen einfach die eigene Situation nochmal so richtig vor Augen. Also die bekommen dann Angst, dass sie selbst vielleicht dieses Haus nie mehr lebend verlassen werden. Und Angst ist im Gefängnis immer explosiv.
Und wir haben ja aber auch Gefangene hier mit unterschiedlichsten Besonderheiten in der Persönlichkeit. Manche sind sehr empathisch. Es gibt aber auch andere, die weniger Empathiefähigkeit haben, die dann auch sehr, sag ich mal, mit harten Sprüchen auf der Station, mit dem Tod des Mitinhaftierten oder auch des Bediensteten umgegangen sind, was dann wiederum Aggression bei den anderen schürt. Also das führt dann schon zu einer gewissen Dynamik auf der Station. Wir haben versucht, das alles aufzufangen durch sozialpädagogische und auch psychologische Betreuung. Und unsere Seelsorger und Seelsorgerinnen waren in der Zeit auch wirklich viel im Haus, haben Gespräche angeboten und versucht, die Situation einigermaßen zu klären.
So stellt das Pia André aus ihrer Perspektive dar. Aber sehen das die Gefängnisinsassen wiederum genauso, dass sie die Situation jetzt gut im Griff hat?
Auch da sind sie sich eigentlich komplett uneins. Also ich habe mit Gefangenen gesprochen, die schwärmen fast von ihr. Die beschreiben sie als offen, kompetent und vor allen Dingen, das ist ja im Knast ein hohes Gut, als mutig. Und es gibt andere, die sind total unzufrieden.
Und wie äußert sich das?
Danach erscheint ein Artikel in der Gefangenenzeitung Lichtblick. Und zwar ein Artikel über Haus 5. Und der Titel ist schon gutes Kollegium oder autoritärer Chorgeist. Und in diesem Artikel finden sich viele Vorwürfe, auch persönlich gegen Pia André gerichtet. Also es heißt, seitdem Pia André das Ruder übernommen habe, bekämen, Zitat, nur noch Vereinzelte überhaupt in den Genuss von Vollzugslockerungen. Und es heißt, dass ihre Gruppenleiter nicht für, sondern gegen die Gefangenen arbeiten. Die seien repressiv und reaktionär. Und es heißt da auch, dass die ganzen LLer in Haft sterben, weil sie nicht rauskommen, nur ungenügend medizinisch betreut werden oder eben Suizid begehen.
Also das sind natürlich heftige Vorwürfe und die passen auch überhaupt nicht zu diesem Bild, was Pia André gezeichnet hat. Wir wollen hier, ich sage mal, einen relativ freundlichen, menschenfreundlichen Vollzug machen.
Es beschreibt im Prinzip das genaue Gegenteil, aber sie reagiert darauf erstmal gelassen.
Ja, aber gerade auf diesen Artikel gab es ja auch viele Reaktionen auch von Gefangenen der TH5, die eigentlich sich da ganz klar positioniert haben. Und ich glaube, dass es doch ja ziemlich eine Einzelmeinung ist, was dann da auch dargestellt worden ist.
Doch der Artikel in der Gefangenenzeitung der JVA Tegel ist nur der Anfang. Die kommenden Monate in der JVA Tegel werden Pia Andres Menschenbild noch ziemlich herausfordern. Der Alltag geht weiter in Haus 5. Wenn es denn sowas wie Alltag überhaupt in einem Gefängnis geben kann. Ständig gibt es was, das Pia André und ihre Ideale auf die Probe stellt. Zum Beispiel Drogen.
Wir haben gerade eine ziemliche Spice-Welle, also synthetische Cannabinoide-Welle. Und das merken wir dann doch, dass Gefangene, die zum Beispiel sonst gar nicht aggressiv sind, Durchbrüche haben oder, sag ich mal, Herzprobleme kriegen, sich übergeben, nicht ansprechbar sind. Und das ist gerade so eine unschöne Welle.
Das Problem mit den Drogen ist im Gefängnis, darüber haben wir ja auch schon geredet, an der Tagesordnung. Und das ist nicht nur das Problem, dass die Menschen gesundheitliche Probleme bekommen, sondern ein Riesenproblem ist, dass es da zu Konflikten kommen kann wegen Schulden. Weil immer wieder Gefangene sich Drogen besorgen, sagen sie, zahlen später,
und
haben kein Geld.
Kriegen das nicht hin, ja.
Und dann geht's los. Dann werden die Schulden eingetrieben. Dann gibt es richtig Stress unter den Häftlingen. Und es ist eben auch ein Haus, wie wir auch schon gehört haben, wo viele impulsgestörte Menschen leben. Das heißt, die haben ihre Gefühle, ihre Wut und ihren Hass überhaupt nicht im Griff. Und da reicht die kleinste Kleinigkeit und der Konflikt schlägt dann in Gewalt um.
Also ich finde es gar nicht so einfach, unter diesen Bedingungen für Pia André wirklich noch den Glauben an das Gute im Menschen zu behalten. Sie muss sich ja ständig um irgendwelche Konflikte kümmern. Und hinzu kommt, nicht alle wollen sich hier was von ihr sagen lassen.
Das geht schon einfach damit los, dass es ein Mensch oder ein Mann mit gewissen kulturellen Hintergründen, der ein sehr schlechtes Frauenbild hat, der einfach Gewalttätigkeiten gegen Frauen begangen hat, dann davon abhängig ist, wie der Behandlungsstand einer Frau beurteilt wird, er über seine Gefühle mit einer Frau reden muss und auch eine Frau diejenige ist, die sagt, sie gehen jetzt bitte in ihren Haftraum, sie dürfen jetzt nicht telefonieren. Das bringt manchmal Schwierigkeiten, aber auch dann Lerneffekte mit sich, dass sie dann ja, sich und ihr Frauenbild hinterfragen müssen, wenn sie längere Zeit hier einfach in Haft untergebracht sind.
Und funktioniert das auch?
In der Regel ja.
Ja?
Ja.
Okay.
Also wenn ich in der Regel sage, gibt es natürlich manche, wo es überhaupt nicht funktioniert, aber bei vielen schon.
Also wenn man ehrlich ist, es gibt schon hoffnungslose Fälle, ja. Was wäre denn aber jetzt der schlimmste Fall, der Pia Andres Vertrauen am meisten erschüttern würde?
Der Worst Case ist, wenn einer abhaut. Also wenn ein lebenslänglicher flüchtet, vom Ausgang zum Beispiel nicht zurückkehrt, dann gilt in der JVA Tegel Alarmstufe Rot.
Die Alarmzentrale hier, die ist für sowas zuständig, die ist ja 24/7 besetzt. Und bei LLern wird nach einer Stunde die Fahndung ausgelöst. Die können sich natürlich noch melden, wenn jetzt zum Beispiel jemand irgendwo in der BVG feststeckt oder sowas, dann melden die sich. Aber wenn um 17 Uhr jemand nicht zurückkommt, kriege ich meistens schon um 17.10 Uhr den Anruf. Um Gottes Willen, Herr, sowieso hätte zurückkommen müssen, ist noch nicht da. Und dann wird nach einer Stunde dann die Sofortfahndung ausgelöst. Wenn hier ein lebenslanger nicht zurückkommen würde, ich wäre um 17 Uhr meinetwegen, sagen wir mal, schon zu Hause, würde ich die Beine in die Hand nehmen, mich ins Auto setzen und natürlich herfahren, um alles vorzubereiten.
Man muss dazu aber sagen, dass dieser Fall, dass ein Gefangener nicht freiwillig in die Anstalt zurückkehrt, ziemlich selten ist. Also der liegt bei unter 0,03%, also ist wirklich super selten. Aber am 20. Juni 2024 tritt genau dieser unwahrscheinliche Fall ein. Ein Häftling kehrt nicht in die JVA Tegel zurück.
In Berlin ist ein Straftäter aus der Sicherungsverwahrung entkommen. Wie die Justizsenatsverwaltung heute mitgeteilt hat, gelang dem 57-Jährigen gestern während eines begleiteten Ausgangs die Flucht. Die Umstände seien noch unklar. Der Mann hatte seine Strafe wegen Körperverletzung und Vergewaltigung bereits abgesessen. Weil er aber weiter als gefährlich gilt, war er seitdem in Sicherungsverwahrung in der JVA Tegel.
Der Mann hat zwei Menschen umgebracht. Eigentlich ist Pia André gar nicht mehr zuständig für diesen Mann, denn der lebt schon seit einigen Monaten in Haus 2 der JVA Tegel. Aber es war Pia André, die vor seinem ersten Ausgang den Gutachter beauftragt hat und die Lockerung des Zweifachmörders befürwortet hat.
Und dann gehen natürlich die Gedanken los, ob eine Straftat begangen werden kann. Hat er noch irgendwo eine Rechnung offen? Steht er selber unter Druck? Auch Ängste? Ist es vielleicht auch, liegt eine Suizidalität vor? Will der einfach nicht mehr? Nutzt er diesen Ausgang vielleicht, um sich zu suizidieren? Und dann geht natürlich alles los. Oh Gott, was ist das für ein Mensch? Geht von dem eine akute Gefährlichkeit aus? Man muss sagen, bei den meisten LLern hier und gerade die, die wir zu Lockerungen zulassen, gehen wir davon aus, dass die Gefährlichkeit nicht mehr so vorliegt wie zum Tatzeitpunkt. Die Taten sind oftmals Beziehungsdelikte, die Ehepartnerin wurde getötet, viel Therapie hat stattgefunden, wo wir sagen, auch wenn die mal von einem Ausgang nicht zurückkehren, kann es vielleicht einen Alkoholmissbrauch geben oder die verstecken sich bei irgendwelchen Verwandten, aber gehen wir nicht davon aus, dass gleich ein Tötungsdelikt begangen wird. Vorsichtiger ist man natürlich bei Menschen, die sadistische Anteile haben, die Spaß am Töten haben. Die werden natürlich auch wesentlich vorsichtiger dann zur Lockerung zugelassen, als wenn es ein Beziehungsdelikt war.
Es klingt zwar so ein bisschen relativierend, auch na, man muss mal gucken, so ist, bei manchen ist es schwierig, bei manchen nicht so. Und trotzdem finde ich, dass das ja eine Wahnsinnsverantwortung ist, das auch zu entscheiden, wer darf nun eben raus und wer darf unbegleitet raus und so weiter. Also da hat Pia André wirklich was zu entscheiden. Und jetzt ist es ja auch offensichtlich mal schiefgegangen. Was macht sie?
Also da jagt ein Krisentreffen das andere und eine Besprechung die andere. Und das wird alles ausgewertet. Aber Pia André ist sich eben mit allen Kollegen bei diesem speziellen Fall einig, der Geflohene ist nicht gefährlich, die Taten sind Jahrzehnte her und sie sind sich sicher, der ist nicht abgehauen, um irgendwelche Straftaten zu begehen. Und das ist zum Beispiel, glaube ich, auch der Grund, warum die Justizverwaltung dann kein Foto in die öffentliche Fahndung rausgibt. Also das könnte ja fatale Folgen haben, wenn jetzt es heißt, ein Doppelmörder ist geflohen und in Berlin irgendwelche Rambos jetzt auf Mörderjagd gehen. Und diese Dynamik, die da durch die Medien auch kommt und durch die öffentliche Aufmerksamkeit, die kann dann noch viel gefährlicher sein als der Geflohene selbst.
Man traut sich dann kaum, das Handy aufzumachen, wenn man dann diese ganzen Kommentare liest, ja, Fotos veröffentlicht werden und wir dann natürlich auch Angst haben, dass der Gefangene sich dann auch sehr unter Druck gesetzt fühlt. Und wir dann natürlich durch die Presse gezogen werden und dann auch die Angst besteht, oh Gott, wenn uns jetzt noch einer abhaut, müssen wir dann natürlich dann auch besonders gut hingucken, obwohl wir natürlich nicht wollen, dass andere Gefangene dann dadurch Nachteile haben oder wir weniger mutig in unseren Entscheidungen sind. Aber es gibt ja dann auch mal diesen Nachahmungseffekt, da muss man ja auch dann mit umgehen, dass wenn ein Gefangener gerade nicht zurückgekehrt ist, dann die Hürde für die anderen vielleicht nicht mehr ganz so groß ist. Wir hatten ja jetzt gerade in der JVA Tegel auch drei Fälle, die ziemlich dicht hintereinander lagen, was dann natürlich sehr ungünstig ist.
Drei Fälle?
Ja, unfassbar. Also Justiz und JVA geraten in der Zeit echt mächtig unter Druck. Also die Flucht des Doppelmörders ist schon der zweite Vorfall innerhalb eines halben Jahres. Und nicht mal zwei Wochen später haut dann ein Sexualstraftäter aus der Sicherungsverwahrung während eines begleiteten Familienbesuchs ab. Auch in diesem Fall ist Pierre André nicht direkt betroffen, denn auch er lebt nicht in Haus 5. Aber trotzdem, also dieser Druck, der dann auf der JVA lastet, den spürt sie natürlich auch. Und alle Straftäter werden dann innerhalb weniger Tage auch ohne Zwischenfälle gestellt und zurück nach Tegel gebracht.
Und da kommen wir zu diesem schwierigen Thema Resozialisierung. Denn die ist eben immer eine Gratwanderung. Du musst den Leuten im Knast natürlich dabei helfen, auch nach ihrer Haft draußen noch klarzukommen. Und deshalb brauchen die den Kontakt zur Außenwelt. Sie brauchen Ausgänge. Und Pierre André glaubt ja auch an das Gute im Menschen. Aber es gibt eben auch immer ein Restrisiko. Und das ist jetzt Pierre Andrés Dilemma. Eigentlich kann sie es ja nur falsch machen.
Was meinst du jetzt?
Sie muss natürlich den Gefangenen Ausgang gewähren, damit die draußen klarkommen. Aber sie bleibt dabei in diesem Risiko, dass eben einer da auch Mist baut. Und auf der anderen Seite, wenn sie natürlich sagt, okay, wir machen das alles nicht, wir setzen mehr auf Sicherheit, wir lassen die alle hier bei uns im Knast, dann wird sie natürlich auch den Gefangenen wiederum überhaupt nicht gerecht, ne? Weil die müssen sich natürlich beweisen können. Die müssen auch irgendwie lernen zu wachsen. Und das alles ist ja immer so eine Risikoentscheidung. Und ich finde, so richtig gut kannst du es eigentlich nicht machen, weil es bleibt immer eine Ungewissheit.
Ja, also grundsätzlich hat es ja nicht nur was mit Vertrauen zu tun oder die Gefangenen gut behandeln zu wollen, sondern die Gefangenen haben ein Recht darauf. Also laut Bundesverfassungsgericht hat auch jeder Sicherheitsverwahrte und jeder Lebenslängliche das Recht darauf, regelmäßig in die Freiheit ausgeführt zu werden.
Aber sag mal, gibt es denn jetzt irgendwie so einen Punkt, wo man sagt, jetzt ist er erreicht, jetzt darf ein Gefangener unbegleiteten Ausgang haben. Was gibt es da einen Anlass, irgendwas, was man erreichen muss, damit man das jetzt erstmal darf?
Es ist ja immer eine Entwicklung. Du gehst voran im Vollzug und dann heißt es, wenn du das geschafft hast, dann bekommst du eine Lockerung gesichert erstmal. Also nur an einem Ort mit zwei Bediensteten dabei gefesselt. Das machst du ein-, zweimal. Wenn es gut geht, darfst du das nächste Mal ohne Fesseln. Beim nächsten Mal darfst du dann zum Beispiel auch mit zwei Bediensteten einkaufen gehen.
Manch einer schafft das sozusagen schneller und manch einer braucht ein bisschen länger, um dahin zu kommen.
Genau. Und da sind Riesenspannen an Unterschieden. Und so eine Resozialisierung, die verläuft ja auch nicht geradlinig. Also da gibt es Aufs und Abs und da spielen ja natürlich auch immer noch Dinge eine Rolle, von denen die Anstalt vielleicht gar nichts mitkriegt, dass jemand in eine Krise rutscht, weil mit der Familie was ist, weil mit einer Freundin irgendwas ist. Das heißt, du kannst nie 100%ig sicher sein, wer sich da draußen wie verhält.
Es gibt natürlich immer Gefangene, die sich weiter sehen, als wir sie sehen, die keine Vollzugslockerung kriegen, wo wir die Prognose nicht als günstig, sondern eher als sehr ungünstig einschätzen. Und da kommt es dann natürlich dann mal zu Konflikten.
Pierre André hat also alle Hände voll zu tun. 3 entflohene Gefangene innerhalb kürzester Zeit. Dazu der Haftalltag mit Drogen und Gewalt. Es ist keine gute Zeit für Pierre André. Die negative Presse baut auch noch Druck auf. Und die Politik muss reagieren. Die Justizsenatorin setzt alle begleiteten Ausführungen für Sicherungsverwahrte und LLer vorerst aus, um die Rahmenbedingungen zu prüfen. Das sorgt wiederum für viel Unruhe in Haus 5. Kurze Zeit später tauchen am Zaun in der Seidelstraße gegenüber der JVA Tegel gesprühte Schriftzüge auf.
Ich lag in Sizilien am Strand und war überhaupt nicht hier. Ich hatte 1,5 Wochen Urlaub und habe dann Nachrichten bekommen, dass es halt so einen Schriftzug geben würde. Das Foto, das war der Zaun, der Schriftzug fotografiert. Das war in weiß auf grünem Untergrund Pierre André und Remo Lipinski. Und daneben standen halt die besagten Begriffe Teilanstalt 5, Foltervollzug, Sklavenarbeit, Zwangsarbeit, also Begrifflichkeiten, wo ich im ersten Moment gar nicht so viel mit anfangen konnte. Natürlich komisch, wenn man seinen Klarnamen jetzt auf dem öffentlichen Gebäude gegenüber der JVA sieht. Ich saß am Strand, habe mir dieses Foto angeguckt und dachte, naja gut, es hätte auch noch beleidigender und weiter unter die Gürtellinie gehen können. Inhaltlich dachte ich, naja, ist es schon ein Stück weit kränkend, wenn man eigentlich einen guten Vollzug fahren will, wenn man Menschen Chancen geben will und das so in Frage gestellt wird. Aber mir war da eigentlich schon klar, dass es natürlich nicht hier 174 Gefangene diese Meinung haben, sondern dass es hoffentlich Einzelmeinungen sind, weil ja mit dem Großteil der Gefangenen man ja eigentlich ganz gut zurechtkommt.
Dann kommt Pierre-André aus dem Urlaub zurück und sie hofft, dass sich das jetzt von allein erledigt, aber es tut es nicht.
Zwischendurch kamen noch zwei neue Schriftzüge.
Da waren sie wieder hier.
Genau, die war ich wieder hier, die sind entfernt worden. Und dann guckt man natürlich, wenn man dann mit dem Auto vorbeifährt, mit einem Auge schon mal hin.
Ein paar Tage später gehen auf einem Parkplatz neben der JVA Tegel Autos in Flammen auf. Die Lage spitzt sich weiter zu. Aber noch ist davon nichts zu merken. Es ist EM-Zeit, auch im Haus 5.
Das war auf dem Freitag ein Viertelfinalspiel. Ich habe das zusammen mit einer Gruppe von Gefangenen organisiert. Die haben unseren sogenannten Pavillon, also einen großen Raum, schön hergerichtet, so kleine Tischgruppen eingerichtet. Es war Platz für 40 Gefangene. So viele sind dann in etwa zu dem Deutschlandspiel auch gekommen, wo es alles gewienert und gebonert worden. Die Gefangenen haben dann auch so kleine Servietten so als Tischdecken mit raufgelegt. Wir hatten Chips, Dickmanster von nebenan, Flips, was halt zum guten Fußballspiel auch dazugehört, Erdnüsse. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Mensch so viel Chips in sich reinschieben kann, wie die Gefangenen das getan haben. Also wir haben uns das da ja, wie draußen eigentlich beim Fußballspiel richtig gut gehen lassen. Und wir Bediensteten sind auch mit in dieses Gejubel mit einbezogen worden. Also die haben uns jetzt nicht umarmt, aber auf die Schulter geklopft, die Hand gereicht. Und es war ein schöner Abend, weil es einfach so ein nettes Miteinander war. Und es kam auch eine Dankbarkeit rüber. Also die sind dann zum Beispiel einzeln alle an den Tisch gekommen, haben mir die Hand gegeben und sich für die Knabbereien bedankt. Und danke, dass sie sowas mit uns machen. Und das haben wir doch nicht verdient, was natürlich Quatsch ist, aber das war wirklich nett.
Es ist der 5. Juli 2024. Deutschland spielt gegen Spanien im EM-Viertelfinale. Der Tag mit den Gefangenen, der läuft richtig super. Doch später am Abend wendet sich das Blatt.
Es tauchen Drohungen im Internet auf. Also es gibt eine Website und dazu noch eine eigene Telegram-Gruppe. Die nennt sich Beamtenjäger-Channel. Auf Indie Media bekennen sich die unbekannten Verfasser zu den Brandanschlägen auf die Autos. Und sie nehmen Bezug auf die Zustände in der Teilanstalt 5. Pierre-André wird mit einem Foto an den Pranger gestellt. Das ist ihr Facebook-Foto. Da sieht man eine lachende Pierre-André in New York. In dem Beitrag heißt es, durch Inkompetenz hätten gefährliche pädophile Straftäter entkommen können und deshalb seien ganze Stationen kollektiv abgestraft worden. Die jüngsten Brandanschläge seien nur der Anfang, heißt es. Sie fordern eine lückenlose Aufklärung der Missstände in den Justizvollzugsanstalten. Zugleich ruft die Gruppe dazu auf, Daten über Bedienstete, also gegen Beamte, die mehrfach negativ aufgefallen seien, zu sammeln.
Und im Laufe der Tage verschärft sich der Ton noch weiter. Immer mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden namentlich genannt. Ihnen wird Gewalt angedroht, dass man sie zu Hause aufsuchen würde.
Diese bedrohliche Komponente kam peu à peu dazu. Und die Gruppenmitglieder sind dann auch peu à peu mehr geworden, dass ich jetzt gar nicht sagen kann, es gab so diesen Moment, der einen da sehr beeindruckt hat. Auf jeden Fall sollte man sowas dann, oder haben wir es so insofern ernst genommen, dass wir da einfach vermehrt drauf geachtet haben. Aber viele, beziehungsweise auch die Polizei geht davon aus, dass da das Angstmachen im Vordergrund stand. Aber natürlich ist man dann erstmal etwas vorsichtiger und guckt in den Rückspiegel.
Aber hallo, da würde ich auch in den Rückspiegel gucken, wenn ich weiß, lauter Straftäter haben mich gegebenenfalls auf dem Kieker.
Ja, und das lässt natürlich Pierre-André nicht kalt, auch wenn sie hier ziemlich cool klingt. Also viele ihrer Mitarbeiter, die haben Familie, die haben kleine Kinder und du brauchst ja echt nicht viel Fantasie, um dir vorzustellen, wie die sich angesichts dieser Drohungen fühlen. Und es kann ja auch keiner sicher sein zu der Zeit, meinen die das wirklich ernst oder drohen die nur?
Und ich meine, das wird doch Pierre-André vor wahnsinnige Herausforderungen stellen, wenn wir uns mal ihren Ansatz anschauen. Also sie will ja eigentlich an das Gute im Menschen glauben und sie möchte auf Behandlung und Betreuung setzen und weniger auf Bestrafung. Ich finde, wenn du dann in so einer Situation bist, wie Pierre-André dort ist, das erschüttert doch schon ganz schön deine Ideale, oder?
Ich glaube, das frustriert auch total. Du gibst praktisch dein Herz und dein ganzes Leben dafür und dann kriegst du das als Dank zurück. Und das Ganze spricht sich dann natürlich auch wie ein Lauffeuer im Haus 5 herum, also auch unter den Gefangenen. Und alle wissen von dieser Internetseite und vermutlich wissen die meisten oder ahnen zumindest auch, wer dahinter steckt. Also, aber selbst wenn die selbst nicht hinter dieser Aktion stehen, mit Gefangenen, die verpfeift man einfach nicht. Also selbst wenn man sie für die größten Idioten hält, da sagst du nicht, wenn du weißt, wer dahinter steckt.
Knastgesetz.
Knastgesetz, genau. Und Pierre-André sagt aber, dass dann doch viele, vielleicht wenn die anderen nicht geguckt haben, auf sie zugekommen sind und ihr gesagt haben, dass sie das wirklich ganz anders sehen und dass sie von dieser Aktion überhaupt nichts halten.
Also zum Glück hatte ich jedenfalls nie im Kopf, dass es die Gefangenen waren.
Glaubst du ihr das? Also dass die meisten Gefangenen wirklich hinter ihr stehen? Oder versucht sie jetzt auch in dieser ja misslichen Situation sich besser dastehen zu lassen?
Also bestimmt haben sie nicht vor ihrer Tür Schlange gestanden, um Solidaritätsbekundungen irgendwie loszuwerden. Aber ich kann zumindest sagen, dass alle Gefangenen, mit denen ich gesprochen habe, die Vorwürfe für Quatsch halten oder zumindest für völlig überzogen.
Es ist schwer, an das Gute im Menschen zu glauben, wenn man wie Pierre-André ständig von Mördern und Vergewaltigern umgeben ist. Pierre-André erlebt, dass immer wieder Drogen geschmuggelt werden. Es gibt Gewalt, jeden Tag. Es kommt zu Ausbrüchen. Immer wieder hat sie es auch mit Menschen zu tun, die sich bis heute nicht mit ihren Taten auseinandersetzen. Und das Jahr 2024 hatte für Pierre-André nochmal eine ganz andere Qualität. Man hat ihr Foto ins Internet gestellt, ihren Namen veröffentlicht, ihr Gewalt angedroht. Was macht das mit ihrem Menschenbild, Katja?
Es wird bestimmt einiges mit ihr gemacht haben. Aber das Schlimmste, wie sie da reagieren könnte, wäre ja eigentlich ihre Enttäuschung und ihre Angst oder ihre Verunsicherung gegenüber den Gefangenen zu zeigen. Also diese Genugtuung im Haus 5, die will sie diesen feigen Angreifern einfach nicht gönnen. Und natürlich habe ich sie dann aber auch gefragt, ob diese ganzen Vorfälle, dieses verflixte halbe Jahr, ob das ihren Blick auf die Gefangenen irgendwie verändert hat.
Ihr positives Menschenbild konnte dadurch also nicht ins Wanken geraten.
Nur wenn ich wüsste, von wem das genau ausgeht, würde mein Menschenbild in Bezug auf diese Person sich vielleicht etwas ändern, aber nicht generell auf alle Gefangenen, um Gottes Willen.
Pierre-André kann den Glauben an das Gute im Menschen behalten, sagt sie. Nächstes Mal lernt ihr Amir Alami kennen. Ein Typ, der eigentlich gar nicht auf die Station der LLer gehört. Amir Alami ist kein Mörder. Er ist ein Betrüger. Er hat krumme Geschäfte gemacht und allen was vorgespielt. Seinen Freunden und sogar seiner Frau. Aber er hat keinen Menschen umgebracht. Warum lebt so jemand freiwillig unter Mördern? Das hört ihr in der nächsten Folge. Und bevor wir raus sind, will ich euch noch einen anderen Podcast von Katja Füchsel empfehlen. Den Tagesspiegel-Podcast Tatort Berlin. In ihrem True-Crime-Podcast verrät euch Katja mit ihrem Kollegen Sebastian Weber die spannendsten Geheimnisse hinter den wahren Krimis der Berliner Justiz. Tatort Berlin hört ihr beim Tagesspiegel und überall, wo es Podcasts gibt. Unter Mördern, Leben im Gefängnis ist ein Podcast von Katja Füchsel und mir, Theresa Sickert. Eine Produktion von Rundfunk Berlin-Brandenburg und Tagesspiegel. Unsere Redakteurin ist Jill Hesse, Storycoach Adrian Breda, Executive Producer RBB Jens Jarisch, Executive Producer Tagesspiegel Sydney Gennies, Produktion und Sounddesign Michael Viol und Falk Andreas. Ein ganz besonderes Dankeschön geht an die JVA Tegel, den MitarbeiterInnen und den Insassen, die sich über 1,5 Jahre haben begleiten lassen und so diesen Podcast möglich gemacht haben. Danke. Bis zum nächsten Mal.